Ich grüße heute Morgen ganz herzlich. Wir werden in eine Geschichte einsteigen im Matthäusevangelium, Kapitel 21, die ersten 11 Verse. Und ich glaube, da werden wir uns alle wundern, warum das der heute dran ist, dieser Text. Ich lese einmal Matthäus, Kapitel 21, Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, an den Ölberg sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Und sie brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosanna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Heute ist der 1. Dezember. Heute ist der 1. Advent. Und heute beginnt das Zählen. Vielleicht haben Sie daheim, wie auch hier, 4 Kerzen auf dem Tisch. Und jeder Sonntag darf eine neue Kerze dazu angezündet werden. Oder vielleicht haben Sie auch einen Adventskalender, dann haben Sie jeden Tag die Freude, 24 Türchen zu öffnen, 24 Überraschungen, 24 Aufmerksamkeiten von einem geliebten Menschen. Ja, heute am ersten Advent geht das Zählen los. Und ich lasse mir das jetzt nicht nehmen, heute Morgen auch ein bisschen zu zählen, aber Sie werden gleich merken, ich komme nicht weit. Unser Text, der hat nämlich immer wieder so Zählmomente in sich, die mir aufgefallen sind und die ich heute Morgen gern so ein bisschen teilen möchte mit Ihnen. Wir sind in einer Szene, die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Und dann haben wir diese Aussage von Jesus, dass er zwei seiner Jünger schickt er los, einen Esel zu holen. Warum schickt er zwei los? Er hat doch mehrere Jünger. Hätte nicht ein Jünger gereicht? Oder hätten sie nicht alle gemeinsam dahin ziehen können, in dieses Dorf, um diese zwei Esel zu holen? Vielleicht will Jesus auf diesen Apostelgedanken hinweisen: Niemals alleine losziehen. Der Nachfolge Jesu ist niemand alleine ausgesetzt. Keiner soll sich allein auf den Weg machen, um dem Wort Gottes nachzugehen. Worte Gottes sind nicht in die Einzelheiten, in die Einsamkeiten des Einzelnen hineingesprochen, sondern es ist wie ein Rufen in den Gehorsam, ins Nachfolgen von dem, was Jesus sagt. Geht los. Ihr werdet zwei Tiere finden. Holt sie. Aber vielleicht möchte Jesus auch bei Matthäus sicher sehr naheliegend ans Alte Testament anknüpfen. Vielleicht hat er nicht diesen apostolischen Gedanken in sich, sondern er hat diesen alttestamentlichen Gedanken, dass es immer zwei braucht, um Zeugen zu haben, wenn man vor den Menschen steht. Das Zeugenrecht ist nur rechtskräftig, wenn zwei Personen auftauchen, wenn zwei mit dabei stehen. Aber vielleicht hat es auch einen ganz praktischen Grund, weil er sendet um zwei Tiere zu holen, also braucht es auch zwei Leute. Könnte auch sein, das wäre eine sehr praktische Art, mit dieser Sendung jetzt hier umzugehen. Also, Jesus schickt zwei Jünger los. Entweder weil sie zu zweit im Dienst sein sollen oder weil es zwei Zeugen braucht oder weil es eben um zwei Tiere geht. Ich weiß es nicht, welche Variante Sie bevorzugen, aber diese Varianten stehen im Raum. Warum ist das wichtig? Weil es in diesem Text um zwei Verheißungen geht. Das, was die Jünger hier tun, tun sie sicherlich nicht im absoluten Bewusstsein dessen, dass sie im Begriff sind, die Verheißung im Jesaja zu erfüllen. Sie sind einfach nur gegangen. Sie haben gehorcht. Sie haben nicht Rückfragen gestellt, sondern sie haben dieses Wort von Jesus angenommen und sind dem nachgekommen. Aber mit diesem Gehorsam erfüllen sie eine starke, seit langem stehende Verheißung über den Messias. Schon im Mose wird es angekündigt. Im Sacharja wird es wiederholt. Jesaja kommt drauf zurück. Die Psalmen sprechen davon, von diesem König, der kommt, der auf einem Esel reitet. Wahnsinn. Da ist man eigentlich eher ja, mit den Festivitäten in Jerusalem beschäftigt. Man hat eigentlich ganz andere Sachen im Kopf und plötzlich wird man Teil von einem historischen Ereignis, einer Wahrhaftigwerdung von einem Wort Gottes, das längst in der Vergangenheit gesprochen worden ist. Und damit verknüpft sich ja auch nicht nur, dass der König auf einem Esel reitet, sondern dass es sich um den Friedensfürsten handelt. Ganz große alttestamentliche Verheißungen. Und die Jünger sind mittendrin und denken vielleicht nur an praktisch umzusetzende Dinge, die zu tun sind. Ja, da kommt der Friedefürst und die sind mit dabei. Und dieser Friedefürst, der kommt nicht auf dem Kriegspferd, nee, der kommt auf diesem Maultier, auf diesem Esel, von dem schon bei Mose geschrieben wird, ne, dass dieses Tier der Arbeiter, das Tier des einfachen Mannes ist auch das Tier, wo Jesus sagt, das ist das Tier, mit dem ich mein Friedensreich, worauf ich mich als König des Friedensreichs sehe. Ganz starkes Bild, mit was für einer Art des Königs, mit was für einem Herrscher wir es hier zu tun haben. Überhaupt keine Machtallüren. Überhaupt kein Bedeutungsstreben im Sinne von, jetzt ist meine Stunde da und jetzt haltet euch alle fest. Ja? Weil Matthäus sagt es ja nicht umsonst, die Erde bebt, Jerusalem bebt. Ne? Diese Bescheidenheit, ganz entsprechend des alttestamentlichen Wortes, sanftmütig, demütig auf einem Esel reitend, kein großes Ding machend aus dem, weil Wort Gottes ist Wort Gottes. Und was er sagt, das hält er gewiss. Und ich glaube, wir sind immer dann so wahnsinnig überrascht, weil wir so wenig dran glauben, dass Gottes Wort wirklich gewisslich in Kraft tritt. Dass es wirklich passiert, was Gott sagt. Ja, die Jünger hören, was Jesus sagt und sie tun, was Jesus sagt und sind damit involviert in eine Offenbarung von Verheißung aus dem Alten Testament. Und da haben wir aber auch noch eine Volksgruppe, die mit dabei ist, die mit Jesus nach Jerusalem zieht, die auch in Jerusalem auf Jesus wartet ein Stück weit. Und auch diese Volksgruppe wird anteilig als Bekenner von den Verheißungen vom Alten Testament. Sie reden davon, dass der Sohn Davids kommt. Sie reden davon, dass der kommt, dass der im Namen Gottes kommt. Sie schreien und rufen, dass sich die Engelswelt, die Himmelswelt freuen soll an dem, der gerade nach Jerusalem einzieht. Als wäre eigentlich schon Bethlehem, als wäre schon Heiligabend, als würden schon die Engel singen im Himmel. Als würde der Messias schon so angekündigt werden. Und sie sagen, es kommt der Jesus von Nazareth, der Prophet aus Galiläa, die Wurzel Isais. Dieses Volk, was da mit Jesus zieht, was in Jerusalem wartet, die rufen und bekennen und erzählen etwas, was schon vor Urzeiten gesagt worden ist durch die Propheten Gottes. Und wir merken jetzt hier, die Verheißung, die sich doppelt erfüllt, die kommt in zwei Arten und Weisen ans Licht. Finde ich ganz großartig. Einmal durch dieses ganz stille Gehorsamsein und Folgen, was Jesus sagt, wie es die zwei Jünger tun. Aber auch durch dieses Jubeln von Menschen, die sich nicht abhalten lassen, einfach rauszugeben, rauszusprechen, rauszujubeln, wie es ihnen geht mit diesem Jesus, der jetzt nach Jerusalem reinkommt. Dieses Wort Gottes bewegt also immer. Es bewegt Menschen zu tun, ohne zu wissen, was mache ich da eigentlich? Ich gehe doch nicht einfach in ein Dorf und hole zwei Tiere. Aber sie tun es einfach, weil sie ihm voll vertrauen. Oder sie jubeln, weil es einfach in ihnen steckt und sie das bekennen wollen, dass der, der da kommt, derjenige ist, der lebensverändernde Kraft hat. Und dieses Jubeln, das bringt ja auch die Menschen, die in Jerusalem sind, zum Fragen. Wieso jubelt ihr? Was ist das für einer, der da kommt? Also jubelnde Menschen begegnen anderen Menschen, die Fragen stellen. Also wenn euch im Alltag keiner eine Frage stellt über Jesus, dann habt ihr vielleicht noch nicht gejubelt. Also versucht's mal mit Jubeln im Alltag, dann wird sicher der ein und andere kommen und sagen, warum jubelst du? Was ist das für einer, der dir so eine Aussage über die Lippen bringt, dass es Frieden gibt auf dieser Welt? Wir haben es vorhin gehabt, wie unfriedlich unsere Welt geworden ist. Aber es gibt genauso, ich bleibe nochmal bei der Zahl 2, darüber werde ich leider heute nicht hinwegkommen. Ne? Also zwei Extreme bringt auch diese Situation. Einmal die jubelnden Leute, die sich freuen an diesem Jesus, der kommt. Aber diesen jubelnden Leuten steht eine sehr kritische Partei gegenüber. Und diese kritische Partei wird stärker und wird mächtiger. Das heißt, dieses Jubeln hat auch immer eine Bedrohung. Und das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber man soll sich deswegen auch nicht das Jubeln verbieten lassen. Und auf der anderen Seite, die jubelnden Menschen, die haben sich das Kommen vom Messias anders vorgestellt. Sie wollten eigentlich, dass Jesus in Jerusalem den Thron besteigt und nicht das Kreuz. Das heißt, dieses jubelnde Bekennen hat auch immer diese wahnsinnige Unsicherheit, an wen glaube ich eigentlich? Und wird dieser König des Friedens, dieser Messias, wird er mich vielleicht enttäuschen? Ist das, was ich besinge, woran ich mich freue, worauf ich mich einlasse, was ich bekenne, ist das vielleicht doch eine Enttäuschung für mich in meinem Leben? Die Erwartung war dasjenige, was die Leute oft höher gehalten haben als die Beziehung zu dem, der gekommen ist. Und jetzt möchte ich noch ein letztes zweimal hier benennen. Nicht nur, dass zwei Jünger losgehen, nicht nur, dass zwei Esel gefunden werden, nicht nur, dass sich eine doppelte Verheißung erfüllt, nicht nur, dass zwei Extreme irgendwie bestätigt werden. Nee, zwei Dinge finden statt, die mich in diesem Text für den ersten Advent besonders angesprochen haben. Als diese zwei Jünger die Esel bringen, da legen die Jünger ihre Kleider auf die Esel. Die Jünger legen ihre Kleider ab. Jesus hat es nicht geboten. Jesus hat es nicht erwartet. Jesus hat es nicht verlangt. Jesus wehrt sich aber auch nicht dagegen, sondern er setzt sich dann auf die Kleidung von den Jüngern, die auf den Eseln liegen. Und wie sie da so ziehen und die Menschenmenge kommt, sie ist diese Menschenmenge wie inspiriert, könnte man fast sagen, von der Art, wie die Jünger mit Jesus unterwegs sind. Und auch die Menschenmenge fängt an, ihre Kleidung abzulegen. Ihre Oberkleider, ihre Gewänder, ihre Schutzhüllen, ihr Prestige. Über die Kleidung hat man sich gezeigt in der Gesellschaft. Und dieser Einzug von Jesus und dieses Erfüllen von Verheißung, diese Kombination sorgt dafür, dass Menschen in der direkten Gegenwart zu ihm bereit sind, ihre Kleidung niederzulegen. Und das ist ein Gedanke, den ich sehr gern heute zum ersten Advent einfach mitgeben möchte, um Advent zu starten. Einerseits das Rufen Hosanna, dem Sohn Davids. Aber auch das Bekennen, siehe, dein König kommt zu dir. Wir bereiten uns wieder innerlich auf diese Zeit vor, wo diese Texte ganz besonders uns im Vordergrund stehen sollen. Wenn der König der Ehre einzieht, was will ich ihm geben? Wenn dieser König der Ehre einzieht, wie will ich ihn anbeten? Wie will ich ihn ehren? Womit und wie will ich vor ihn treten? Die Weihnachtsgeschichte, wir wissen es, da bringen die Könige die Geschenke und die Hirten kommen und so weiter. Wir wissen das alles, aber angenommen, wir bereiten uns jetzt, nicht nur angenommen, sondern tatsächlich, wir bereiten uns auf dieses zweite Kommen des Königs aller Könige vor. Wie will ich ihm begegnen? Wie will ich ihn anbeten? Wie will ich vor ihn treten? Und dieses Bild, was die Jünger hier in diesem Matthäustext geben und auch was diese Volksmenge gibt, ist, wirf deine Kleider bei ihm ab. Leg deine Kleider nieder. Kleider ablegen, natürlich hier beim Einzug in Jerusalem, der absolute Begriff für huldigen, anbeten, Ehre geben, niederwerfen. Aber auch ein Bild für entblößen. Die Bibel spricht davon, dass wenn jemand seine Kleider zerreißt, wegwirft, von sich reißt, dann ist es etwas, ein Bild dafür, dass er nichts mehr zu verlieren hat. Oder wir kennen aus dem Alten Testament, aus dem Sacharja 3, Vers 3, diese Stelle, wo der hohe Priester Joshua vor dem Thron Gottes steht und schmutzige Kleidung anhat und deswegen angeklagt wird und diese Kleidung weg muss und dann Reinigung stattfindet für diesen hohen Priester. Oder wir kennen das Gleichnis in Matthäus 22, ein bisschen weiter hinten, wo Jesus dann doch nochmal davon spricht, dass ein König sein Hochzeitsmahl macht und dann kommt einer, da ging der König hinein zu seinem Mahl und die Gäste zu besuchen und dann sieht er einen Besucher, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen? Du hast gar kein hochzeitliches Gewand an. Und der Freund schweigt. Und dieses Gleichnis endet, dass dieser Freund das Fest verlässt. Kleidung ablegen für den König, der kommt. Nicht nur, weil wir ihm huldigen und weil wir ihn anbeten, sondern weil wir das, was in unserer Kleidung, an unserem Bild, das wir nach außen tragen, an unserem Selbstverständnis, wie wir meinen zu sein in dieser Welt, weil es daran nichts gibt, was diesem König irgendwie Eindruck machen könnte. In der Offenbarung, da wird uns Jesus vorgestellt als der König, der wiederkommt. Und er trägt ein Kleid in Blut getaucht und sein Name heißt Wort Gottes. Merken wir was? Dieses Gewand hat etwas zu tun mit diesem kommenden König, diesem Wort Gottes, wo wir hier sehen, im Einzug nach Jerusalem werfen die Menschen ihre Kleider ab. Aber viel wichtiger ist es doch, dass wir die Kleidung tragen, die von diesem Herrn und von diesem König kommen. Deswegen heißt auch in der Offenbarung, wer überwindet, das heißt so viel wie wer an mir dranbleibt. Wer nicht aufhört, mich zu bekennen, für mich zu jubeln, meinem Wort Vertrauen zu schenken und zu tun, was ich sage, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Der kriegt Ewigkeitskleidung. Oder auch, wie es heißt, glücklich ist, wer seine Kleidung bewahrt. Und da geht es gerade um diese Kleidung für den Himmel, um diese ewigen Kleider. Wer seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt befunden wird vor dem lebendigen Gott. Lass dich anziehen. Lass dich kleiden, gerade in dieser Adventszeit. Dass wir unsere Bekleidung, die wir haben, diesem König der Ehre hinlegen. Sei es auf den Esel drauf, sei es auf die Straße, egal wohin. Legen wir unsere Sachen ab, die wir meinen, die wir vor uns hertragen, die uns schützen, die uns wärmen, die uns gut aussehen lassen. Und loben ihn, damit er uns seine Kleidung gibt. So sagt es der Jesaja ja auch im 61. Kapitel, denn du hast mir die Kleider des Heils angezogen. Das ist der Moment, wenn Jesus wiederkommt. Real, persönlich, am letzten Tag der Zeit. Angezogen werden mit den Kleidern Gottes. Paulus sagt, überkleidet werden mit den Kleidern Gottes. Deswegen nehmen wir doch dieses eine Bild mit in die Adventszeit. Das Ablegen der Kleidung, das Loslassen von dem, was mein Leben betrifft. Und das Anziehen von dem, was mit dem Leben Gottes zu tun hat. Was will er mir geben? Was will er mir bringen? Er ist der Friedefürst, Gottesheld, Ratgeber, Leben. Lassen wir uns damit ansehen, in dieser Adventszeit. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zum Vater zu ziehen, um uns den Vater groß zu machen, um uns zu versöhnen mit dem lebendigen, ewigen, allesseienden Vater und Herrn. Und wir möchten gerne in diese Adventszeit einsteigen und möchten niederlegen bei dir, was uns bekleidet, möchten jubeln und folgen, was du sagst, möchten uns beschenken lassen von dir, mit dem ganz anderen, was du zu geben hast. Gib uns Glauben, Jesus. Gib uns Glauben an dich. Amen.